Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Und wir machen heute nichts Ungewöhnliches. Wir sprechen heute über Aktuelles, heute mit einem starken datenschutzrechtlichen Einschlag. Kein Wunder, da gibt es ja auch im Augenblick fortwährend Neuigkeiten. Ich bin Nico Herting aus Berlin und unter anderem Herausgeber der Ping. Und neben mir sitzt der Stefan Brink von WIDA, Datenschützer hier aus der Nachbarschaft. Und wir haben heute, ja, zunächst einmal müssen wir natürlich heute sprechen über Meta und über den gescheiterten Versuch von VZBV beim Oberlandesgericht Köln, eine einstweilige Verfügung zu erwirken gegen Meta, um denen zu verbieten, die Daten dort der Facebook- und Instagram-Nutzer in Deutschland zum Training von deren KI-Modells, das das schöne Namen Llama hat, zu benutzen. Die haben ja so ein Opt-out eingerichtet bei Meta und fragen also nicht, sondern gaben großzügig die Gelegenheit, ich glaube bis gestern, 27. Mai,
vorgestern,
26. Mai, dort zu widersprechen. Dagegen richtete sich eine Abmahnung und dann ein einstweiliger Verfügungsantrag von Meta. Und ich muss gestehen, zu meiner Überraschung ist dieser einstweilige Verfügungsantrag in Köln abgewiesen worden. Ja. Kleines prozessuales Dingen, da hat man das Unterlassungsklagegesetz vor kurzer Zeit geändert. Deswegen ist in den Verfahren nach dem UKLAG, und das ist ein Verfahren nach dem UKLAG, jetzt nicht mehr das Landgericht Eingangsinstanz, sondern das Oberlandesgericht. Damit möchte man die Verfahren beschleunigen. Und ja, vielleicht hätte man sich bei VZBV doch wieder in die alten Zeiten zurück. Oder ist nicht VZBV, sondern Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hätte man sich vielleicht doch die alten Zeiten zurückgewünscht, dann noch eine zweite Instanz zu haben. Die hat man jetzt, da es ein Eilverfahren ist, nicht. Ja, wir kennen die Entscheidung ja noch nicht, Stefan. Wir kennen bislang
die Berichterstattung darüber.
Die Berichterstattung.
Und das Wehklagen oder Triumphgeheul wollen wir nicht sagen, aber das war schon, wie du auch angedeutet hast, eine Entscheidung, mit der man nicht unbedingt rechnen musste. Das OLG Köln hat sich in einem, muss man immer dazu sagen, summarischen Verfahren doch sehr eindeutig auf die Seite von Meta gestellt. Nicht nur auf die Seite von Meta, sondern letztlich auch auf die Seite der irischen Aufsichtsbehörde, die ja bislang nicht dagegen eingeschritten ist. Und sie ist ja die tatsächlich zuständige Aufsichtsbehörde für diese Vorgänge. Vielleicht, um das auch nochmal auseinander zu dröseln, in dem Beschluss des OLG Köln, den wir noch nicht kennen, vom 23. Mai, haben die sich also Gedanken zunächst mal über die Rechtsgrundlage gemacht, Daten von den Plattformdiensten Facebook und Instagram, die dort gepostet wurden und die mit Suchmaschinen auffindbar sind, zum Training ihres KI-Modells Llama zu nutzen. Und nach Auffassung von Meta, die jetzt auch vom OLG Köln auf ersten Blick bestätigt wurde, läuft das Ganze nicht auf Einwilligungsbasis, darauf hatte die Verbraucherzentrale hingewirkt, sondern läuft auf Basis von Artikel 6.1f. Berechtigtes Interesse, und dann kommen wir in eine Abwägung rein und dann wird es auch schlüssig. Ich gebe zu, Nico, ich bin auch erstmal, als ich es gesehen hatte, als es auf meinem Monitor aufploppte, auch erstmal stutzig gewesen, aber da geht es tatsächlich um einen Widerspruch nach 21 Datenschutzgrundverordnung und das passt natürlich ins Modell des 6.1f, berechtigtes Interesse.
Jetzt wollen wir vielleicht mal kurz unseren nicht so in den einzelnen Vorschriften steckenden Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was Artikel 21 DSGVO ist, was es damit auf sich hat. 21 DSGVO gehört im Prinzip zum 6f, also zur Interessenabwägung, als Zusatz dazu, wo Daten aufgrund Interessenabwägung 6.1f erhoben werden. Da muss es ein Widerspruchsrecht, also jedenfalls grundsätzlich, geben. Da muss der betroffenen Person, wie es 21 heißt, das Recht gegeben werden, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, dann also gegen ein solches, gegen die Datenverarbeitung der zu widersprechen.
Ja. Und dann, Nico, erklären wir es auch gleich ganz. Der 6.1f ist ja eine sehr häufige, wahrscheinlich die häufigste Verarbeitungsgrundlage der Datenschutzgrundverordnung. Eine Abwägung, die der Verantwortliche vornimmt, indem er sein eigenes Verarbeitungsinteresse gegenüberstellt mit den schutzwürdigen Belangen des Betroffenen. Und deswegen ist der 21 notwendig. Die Abwägung, die der Verantwortliche vornimmt, ist nämlich notwendigerweise in gewisser Weise pauschalisiert oder abstrakt. Er überlegt sich, welche Interessengegensätze könnte es da geben. Und dann kann es natürlich immer so sein, dass es einzelne Betroffene gibt, die sagen, deine Abwägung mag ja durchaus stimmen im Großen und Ganzen, bei mir ist aber eine Sondersituation. Ich bin in einem Zeugenschutzprogramm oder ich bin minderjährig oder meine Daten fallen in die Gruppe Artikel 9. Und deswegen habe ich eine besondere Situation und deswegen passt deine grundsätzlich richtige Abwägung bei mir nicht. Und deswegen Widerspruch und deswegen nimmst du bitte meine Daten aus dem Topf raus. Das ist die Überlegung vom 21. Das passt ja ziemlich gut auf das, was Meta davor hat, Training des KI-Modells. Wir haben gelernt, die künstliche Intelligenz ist tatsächlich nur so intelligent, also brauchbar, wie sie gefüttert wurde, wie sie antrainiert wurde. Je mehr Informationen sie bekommt, je genauer sie weiß, wie Menschen ticken, umso besser kann sie auch ihren Nutzen erfüllen. Deswegen hat Meta, wie alle KI-Anbieter, ein großes Interesse daran, dass möglichst viel im Topf ist. Und über den 21 kriegt man eben seine Daten wieder aus dem Topf raus. Und interessanterweise, das OLG Köln sagt also, das sieht aus unserer Sicht ganz plausibel aus. Mhm. Ja, das kann man so machen. Mhm. OLG Köln lehnte am Freitag im Eilverfahren den Antrag der Verbraucherzentrale NRW ab und sagt, doch, Meta darf die Nutzerdaten für KI-Training verwenden. Man muss auch gleich wieder dazu sagen, Meta hat schon im Vorfeld wesentliche Einschränkungen in Bezug auf die Nutzung der Daten vorgenommen. Sie haben von vornherein gesagt, wir filtern alles raus, von dem wir selbst schon sehen und wissen, dass das problematisch ist. Also wir füttern unsere KI nicht mit den Daten von Kindern, Klammer auf, wenn wir wissen, dass es Kinder sind, Klammer zu. Wir nehmen nur öffentlich einsehbare Daten, also Sachen, die schon gepostet sind und die eben zusätzliche Voraussetzungen mit einer Suchmaschine zu finden sind. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich Meta in dem gesamten Verfahren ungerecht behandelt fühlte. Weil sie sagten, hört mal zu, wir sind nicht die Ersten auf dem Markt gewesen mit den KI-Modellen. Ja, da waren doch andere, ja, OpenAI und Co. Und jetzt kommt er bei uns an, 3 Jahre nachdem der Schuss gefallen ist und wendet eure sozusagen strengen Regeln auf uns an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Meta hat weitere Sachen rausgefiltert, also private Chats sind natürlich nicht mit drin.
Das ist ja sehr großzügig, ja.
Ja, das wäre, glaube ich, auch rechtlich tatsächlich keine gute Idee gewesen, die privaten Chats mitzuverwenden. Man löscht die Nutzernamen, wenn man kann. Es ist aber auch allen klar gewesen, eine Anonymisierung kriegt Meta nicht hin in dem Kontext. Ist auch logisch, die haben so viele Anknüpfungspunkte, dass sie, selbst wenn sie versuchen würden, die Einzeldaten möglichst anonym zu gestalten, die könnten immer wieder Rückschlüsse ziehen. Das ist übrigens auch ein Punkt, kleiner prozessualer Punkt am Rande, der Kollege Thomas Fuchs, der Hamburger Datenschutzbeauftragte, im Prozess auch nochmal dargestellt und problematisiert hat. Da hatte ich mich übrigens gefragt, Nico, vielleicht kannst du das beantworten als Prozessmensch. Ich habe in Baden-Württemberg in meiner Zeit als Landesbeauftragter immer wieder versucht, in solche Prozesse reinzukommen. Ich wäre gerne als Sachverständiger aufgerufen worden oder von mir aus als Sachverständiger Zeuge oder als was auch immer. Mir haben die Verwaltungsgerichte immer gesagt, nee, du bist raus. Du kommst hier nicht rein. Was ist denn die Grundlage in einem zivilprozessualen Verfahren? Eine Behörde anzuhören oder einen Behördenleiter anzuhören, wie geht denn das?
Also wenn ich jetzt so sozusagen von einer bestimmten Sorte Mensch wäre, würde ich sagen, ja, selbstverständlich, Paragraph 12a und Unterlassungsklagengesetz. Stefan, kennst du das
nicht? Kenn ich nicht, ja? War vor meiner Zeit.
Das ist in der Tat, als im Unterlassungsklagengesetz vor mittlerweile, glaube ich, auch roundabout 10 Jahren, das eingeführt worden ist, dass die Verbraucherzentralen bei Datenschutzverstößen auch abmahnberechtigt sind. Das ist ja noch gar nicht so alt. Zu der Zeit hat man auch einen Paragraphen 12a eingeführt im Unterlassungsklagegesetz. Mhm. Und da wird dann die zuständige inländische Datenschutzbehörde Hamburg, weil Facebook in Hamburg seine deutsche Niederlassung hat, wird dann nicht als Sachverständige gehört, sondern wird als
Behörde
gehört. Ja, ja, und dann auch das Recht dort.
Cool, dann, wieder was gelernt.
Dort zu sprechen, das gilt ist spezifisch für das Unterlassungsklageverfahren nach dem Unterlassungsklagegesetz. Und Vergleichbares gibt es dann in der VWGO nicht, was sich da parallelisieren lässt. Von meiner Seite aus zwei Bemerkungen. Eine kleine erstmal zum Artikel 21, zu diesem Widerspruchsrecht, das man hat, wenn man sich in einer besonderen Situation befindet, gibt es bemerkenswerterweise null Rechtsprechung, soweit ich das weiß. Das, und damit auch eigentlich gar kein, also auch in den vielen EuGH-Entscheidungen taucht der 21 bislang nicht auf. Also ist eine in der Praxis eher unterbelichtete Vorschrift. Das nur so am Rande. Und dann, also warum war ich überrascht, dass das OLG Köln so entschieden hat, wie es entschieden hat? Bin ja schon ein Freund, dass dessen nicht immer alles nur über die Einwilligung laufen zu lassen, weil das halt ja bedeutet, wenn man es mit einer anderen Brille sieht, also lieber Bürger, kümmere dich um deinen Datenschutz selbst, indem du entscheidest, ob du deinen Daten preisgibst oder nicht. Ne? Aber die Linie des Europäischen Gerichtshofs ist ja nun eine ganz andere. Und wir haben ja hier besprochen die SNCF-Entscheidung, also wo es nicht mal ein berechtigtes Interesse der französischen Bahn gibt, jetzt zu erfahren, ob der Fahrgast ein Männlein, ein Weiblein oder ein diverses Wesen ist.
Ja, oder so angeredet
möchte. Ja, also dieser strenge Maßstab, und wo es dann in der Entscheidung ja dann auch auf einmal heißt oder zugespitzt, dann heißt das jetzt, das also als quasi unbedingt erforderlich angesehen werden müsse, da fragt man sich ja schon, wie vor diesem Hintergrund denn das Gericht das begründen möchte eigentlich.
Wäre spannend zu erfahren.
Das ist also das Abgrasen von, Abgreifen von Daten auf der eigenen Plattform in dem großen Umfang, den man ja braucht für die Trainingsdaten, dass das also berechtigten Interessen folgt, wenn nach Auffassung des EuGH berechtigte Interessen nicht mal dafür reichen, dass man angibt, ob man Mann oder Frau ist.
Stimmt. Ja. Vielleicht auch das nochmal, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben mitbekommen, dass Meta eine Frist in den Raum gestellt hat für den Widerspruch. Und zwar den 26. Mai, die Frist ist rum. Selbstverständlich gibt es auch nach wie vor die Möglichkeit, sich auf 21 zu berufen. Das ist ein unbefristetes Recht. Aber problematisch ist natürlich, dass wir sozusagen technisch davon ausgehen, dass die Daten jetzt alle im großen Trainingstopf drin liegen. Und das LAMA, also das Large Language Model von Meta, jetzt schon intensiv trainiert wird, im Nachhinein solche Daten wieder rauszufiltern und auch die Ergebnisse des Trainings rauszufiltern, das ist technisch tatsächlich nicht ganz leicht. Deswegen wäre es der einfachere Weg gewesen, bis zum 26.05. zu sagen, nee, ich bin raus. Zumal da ja offensichtlich, ich habe es nur am Rande mitbekommen, woraus man erkennen kann, ich habe keinen Widerspruch eingelegt, offensichtlich von Meta keine besonderen Hürden aufgebaut wurden, das besondere Interesse darzulegen, sondern jeder, der sich da gemeldet hat, dem wurde von Meta sozusagen das besondere Interesse geschenkt. Und dann haben sie einen rausgenommen. Mhm. Auch das interessant für den Kontext.
Nur damit mir keiner vorwirft, ich hätte was jetzt verkürzt. Der 21 taucht ja übrigens schon auf in der SNCF-Entscheidung auch wiederum. Weil es dort heißt, also auch das könnte, da muss man sich die OLG-Entscheidung mal anschauen, weil sie sagen, also es ist nicht sozusagen ein mildernder Umstand bei der Abwägung von 6F, dass man ja sagen kann, naja, also das berechtigte Interesse überwiegt, weil der hat ja das Widerspruchsrecht. Also man muss den 21, das ist eine der Vorlagefragen gewesen, der EuGH beantwortet in der SNCF-Entscheidung, muss den 21 vollständig ausblenden bei der Anwendung des 6F. Also das ist halt, gehört halt mal wieder zu den Elfenbeinturm-Entscheidungen dazu, die wir da aus Luxemburg bekommen haben. Und aber egal, ob man sie jetzt gut findet oder nicht gut findet, das OLG Köln wäre ja eigentlich schon gehalten gewesen, dass auch dieser Linie auch zu folgen. Und mir fehlt die Fantasie, wie man das begründen will, ganz ehrlich gesagt.
Noch zwei interessante Hinweise. Zum einen auf die Argumentation des Hamburger Kollegen vor dem OLG bei seiner prozessual vollkommen ordnungsgemäßen Anhörung. Er weist darauf hin, dass man unterscheiden müsste zwischen sogenannten historischen Daten, die auf Facebook und Instagram gepostet wurden, und zwar vor Mitte 24, und denjenigen, die danach gepostet wurden. Und zwar unter Anknüpfung an die Erwartungen der Nutzer. Die sogenannten historischen Daten wären aus Sicht von Fuchs anders zu behandeln als die jüngeren Daten. weil man inzwischen wohl damit rechnen könnte, dass die eigenen Daten auch zu Trainingszwecken benutzt werden. Das sei früher anders gewesen. Das ist eine interessante Argumentation. Wenn man das ernst nimmt, kriegt man natürlich größte Schwierigkeiten mit der weiteren technologischen Entwicklung. Nämlich die ist nicht absehbar. Und für niemanden absehbar. Und wenn man dann mit einer alten, auch zum Beispiel mit einer alten Einwilligung oder, da stellt sich eine ähnliche Frage, oder eben mit einer alten Abwägung des berechtigten Interesses hantiert, dann kriegt man Schwierigkeiten, wenn das da sozusagen ein Zeitfaktor noch reinkommt. Viel Vergnügen damit. Wir haben ja jetzt alle das gehört, dass die Datenschützer auch irgendwie technologieoffener werden sollen. Das wird schwierig. Zum Zweiten, Hintergrundmusik, aber deutlich vernehmbar. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte hatte im Rahmen der Verhandlungen angekündigt, er wolle ein Dringlichkeitsverfahren nach Artikel 66 Datenschutzgrundverordnung anstrengen, um die irische zuständige Aufsichtsbehörde auf Trab zu bringen. Nämlich die hatte ja keinen Anlass gesehen, einzuschreiten gegen Meta und die Bemühungen, den eigenen Algorithmus zu trainieren. Also hat Hamburg gesagt, dann machen wir das mal mit vorläufigen Maßnahmen. 3 Wochen hat jede sozusagen betroffene Aufsichtsbehörde Zeit, der federführenden Aufsichtsbehörde da ein bisschen in die Suppe zu spucken. Nach der Entscheidung, also nachdem das OLG gesagt hat, aus unserer Sicht ist das okay, hat die Hamburger Aufsichtsbehörde gesagt, nee, machen wir doch nicht. Das 66er-Verfahren strengen wir doch nicht an. Und das ist ja auch schon mal interessant, ja, dass man also sagt, wir sind vielleicht nicht jetzt endgültig überzeugt von dem, was das OLG Köln machte, aber wir versuchen jetzt nicht, da sozusagen eine zweite Front aufzumachen. Finde ich ganz vernünftig und auch nachvollziehbar.
Jo, soweit zum Kölner Entscheidung, auf die wir vielleicht ja nochmal zurückkommen können, wenn das Urteil dann tatsächlich vorliegt.
Falls die Hauptsache, ja genau, oder wenn die Hauptsache gehen. Ja.
Dann ein Fall, den wir hier auch schon mal erläutert hatten, der jetzt auch, ja, das ist an anderer Stelle jetzt im Moment auch immer mal wieder mein Thema, wie lange die Verfahren eigentlich dauern. Landgericht Hamburg. Wir haben es bestimmt, es könnte ein Jahr her sein, dass wir den Open-Jur-Fall dort besprochen haben. Den Fall, der jetzt offensichtlich nach 2 Jahren auch erst entschieden ist. 23 Aktenzeichen, jetzt im Mai, 9.5.2025 vom Landgericht Hamburg entschieden. Dauert viel zu lange, denn es war relativ übersichtlich, um was es ging. Nämlich ein völlig unstreitiger Sachverhalt, um den es ging. Da war Folgendes passiert. Open-Jur, also das tolle Portal, das ja ein nicht kommerzielles Projekt ist, was dankenswerterweise Urteile ohne Bezahlschranke im Netz aufrufbar macht. Ganz, ganz tolles Projekt, was es seit vielen Jahren gibt. Und denen war Folgendes passiert. Sie hatten eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin veröffentlicht. Da ging es um, ja, und da kam ein Anwaltskollege drin vor und dann stand dort etwas zu finanziellen Umständen dort des Anwaltskollegen. Das würde so, und das Ding ist mit Klarnamen vom Verwaltungsgericht Berlin veröffentlicht worden auf den entsprechenden Seiten, Berliner Seiten, und OpenJur hat es übernommen.
Ja, die machen das automatisiert, die schauen sich das auch nicht mehr an, sondern die schicken das durch.
Haben das durchgeschoben. Ja. Und jetzt wurden sie von dem Anwalt, der sich, ja, würde keiner von uns gerne sehen, das mit Namen, dass man das jetzt googeln kann, hatte das jetzt genommen und zum Anlass genommen, hier eine Schadensersatzklage gegen OpenJur zu führen. Und die ist jetzt entschieden worden. Das Landgericht Hamburg hat die Klage abgewiesen.
So ist es, und hat sozusagen einen der Notausgänge aus der Datenschutzgrundverordnung gezogen, den Artikel 85 Datenschutzgrundverordnung. Da ist für den Bereich Meinungsfreiheit, Presse, Medien eine Bereichsausnahme, 85 Absatz 2 Datenschutzgrundverordnung, für den journalistisch Tätigen reingenommen, dass er also von den strengen Pflichten der Datenschutzgrundverordnung entbunden wird. Dann ist natürlich die Frage, was macht OpenJur jetzt genau? Ist das sozusagen pressemäßig, was sie tun? Arbeiten sie journalistisch und genießen deswegen auch diese besonderen Freiheiten? Und da hat das Landgericht Hamburg festgestellt, ja, das machen die, die kuratiert die Urteile, Klammer auf, also schickt sie nicht immer nur automatisch durch. Sie macht eigene redaktionelle Ergänzungen, sie verbreitet bestimmte Entscheidungen über Social Media, was dem Ganzen einen meinungsbildenden Charakter verleihen würde. Und damit haben sie gesagt, jo, da greift die Bereichsausnahme. Und zudem, ein schönes presserechtliches Argument, durfte sich OpenJ darauf verlassen, dass das Verwaltungsgericht Berlin, / die Berliner Senatsverwaltung für Justiz, schon keine Urteile veröffentlichen würde, die personenbezogene Daten enthalten. Insofern sei der Berliner Senat eine sogenannte privilegierte öffentliche Quelle. Und da hätte sich OpenJur also sozusagen blindlings darauf verlassen dürfen, dass das in Ordnung ist, was da drin steht und was da freigegeben wurde, sozusagen von den Gerichten. Und auf der Basis verneinte das Gericht sowohl den Unterlassungsanspruch als auch den Schadensersatzanspruch, Stichwort Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung. Da hat OpenJur, will nicht sagen Glück gehabt, aber das ist sozusagen die einzige günstige Wendung, die der Fall für sie nehmen konnte, und alles andere hätte, glaube ich, OpenJur auch ins Mark getroffen, hätte ja bedeutet, sie müssen sämtliche Entscheidungen, die sie auf ihrer Plattform veröffentlichen, in ihre Datenbank aufnehmen, selbst nochmal durchschauen, ob die Gerichte keinen Fehler gemacht haben bei der Anonymisierung. Und das schafft höchstens noch KI, sonst niemand mehr. Also ich glaube, mit dem Ergebnis kann OpenJur gut weiterarbeiten.
Ja, das ist eine, also die datenschutzrechtliche Seite, dann das im Artikel 85 wegen journalistisch, und dann wird auch noch erwogen wissenschaftlich, das ist ja auch noch ein Aspekt beim 85 Absatz 2, wissenschaftliche Zwecke, das lässt sich hören, das ist sicherlich auch klug und vernünftig, weil das man nicht so eng verstehen darf, ansonsten blendet man zu sehr zulasten des Datenschutzes die Meinungs- und Informationsfreiheit und Pressefreiheit und Medienfreiheit aus. Die Begründung zum 823 ist natürlich schon ja gewagt, würde ich fast sagen. Ja, das ist 193 Strafgesetzbuch. Das ist eine Norm, in der es um Wahrnehmung berechtigter Interessen bei tadelnden Urteilen über wissenschaftliche, künstlerische Gewerbeleistungen geht. Oder Leistungen zur Verteidigung von Rechten, Wahrnehmung berechtigter Interessen. Also das liegt jedenfalls nicht auf der Hand, dass der Tatbestand dort erfüllt ist. Aber
oder was für Behördenleiter immer ganz wichtig ist, im 193 Vorhaltung des Vorgesetzten, tadelnder Art. Also wenn man seinen Mitarbeiter beschimpft, dann kann man sich relativ lang auf den 193 berufen. Ja, und da hat das Landgericht Hamburg also eine mutige Analogie gezogen.
Ja, das finde ich, es ist OpenJur zu gönnen, ja. Dass sie also, das war natürlich die Sorge groß, wozu führt denn das, wenn wir jetzt also jedes Mal eine Schadensersatzklage befürchten müssen. Es hätte natürlich es hätte wohl eine andere Begründung gegeben, bin ich ein bisschen überrascht, im Landgericht Hamburg, dass es wohl am Schaden fehlt, weil da gelten ja jetzt die hohen Hürden für den immateriellen Schadensersatz, also das Schmerzensgeld, ja. Die wir beim 82 DSGVO eben nicht haben, aber hier hätten sie dann ja gegolten und man hätte es ja auch.
Das haben sie aber zusätzlich auch noch in einem Nebensatz erwähnt, dass sie auch sozusagen keinen Schaden beim Anwalt sehen in dieser Konstellation. Aber es mag natürlich Fälle geben, wo durchaus sozusagen eine Rufschädigung eintritt in irgendeiner Art und Weise, und da ist OpenJur also gefeit über den die schöne 85er Ausnahme.
Mit der Unterlassung hätte man wahrscheinlich leben können bei OpenJur, weil das hätte ja nur bedeutet, dass Sie werden, gehe mal davon aus, dass Sie das schon jetzt anonymisiert haben längst.
Das hoffe ich schwer.
Nicht? Ja, das werden Sie schon, das werden Sie schon gemacht haben. Ja. Und von der Unterlassungsanspruch hätte ja nur bedeutet, dass Sie jetzt ihn nicht mehr namentlich, also ihn als Person nicht mehr namentlich dort nennen können. Damit hätten Sie sicherlich leben können.
Und wenn Sie das Risiko gehabt hätten, dass jeder, der dort durchrutscht bei den Gerichten, dann bei Ihnen wieder mit einer Unterlassungsklage erfolgreich ist. Das ist auch.
Aber das Urteil gilt ja nur immer für den Kläger, nicht? Und
so ist es.
Wenn ich Sie als Anwalt zu beraten hätte, hätte ich Ihnen vielleicht sogar gesagt, mit der Unterlassungserklärung vergebt ihr euch nicht so viel, weil sie gilt ja nur für die betreffende Person. Ja, und wie gesagt, Schadensersatzanspruch wohl, also meines Erachtens, wenn man es dann so mitmacht, und ich finde es auch sehr nachvollziehbar, dass das eben nur nach Persönlichkeitsrecht gehen und nicht nach der DSGVO, dann jedenfalls schon am Schaden scheiternd. Stefan, zu guter Letzt wollen wir heute noch den Finger auflegen.
Ja, nicht auf die Wunde, aber möglicherweise doch auf eine Wunde, die der BGH geschlagen hat. In einem Beschluss vom 13. März 2025 eine ganz spannende und grundlegende Fragestellung. Da lohnt es sich näher hinzuschauen. Worum geht's? Wir haben alle gelernt, dass unsere Smartphones aussagekräftiger sind als das penibelst geführte Tagebuch. Wer sein Smartphone dem anderen offenlegt, legt sein ganzes Leben und seine inneren Welten offen. Deswegen schützen wir die Smartphones sinnvollerweise. Früher haben wir das mit einer PIN getan. Dann gab es die Möglichkeit, das ein bisschen einfacher zu machen, indem man schlicht und ergreifend etwas nutzte, was man immer dabei hat, nämlich seinen Finger. Also mit Hilfe seines Fingerabdrucks geöffnet hat. Inzwischen gehen sehr viele noch mal einen Schritt weiter und machen das mit ihrem Konterfei, also mit Gesichtserkennung. In der Sache geht es immer darum, dass man sein Smartphone schützen will vor den neugierigen Blicken anderer geliebter Mitmenschen oder natürlich auch des Staates. Und genau darum ging es in der BGH-Entscheidung. Ermittlungsbehörden haben sich einen, kann man glaube ich so sagen, unangenehmen Zeitgenossen angeschaut. Das war ein Kindererzieher, der wirklich eine mehrfach kinderpornografische Delikte begangen hat, der auch wiederholt, wirklich auch aus seiner sehr verantwortungsvollen Tätigkeit als Kindererzieher heraus wirklich schlimme Dinge getan hat. Und dementsprechend sind sie ihm auf den Leib gerückt, hatten eine entsprechende Durchsuchungsanordnung, die sich auch auf Mobiltelefone bezog, und sind dann also bei ihm reinmarschiert und stellten fest, er hat zwar ein Mobiltelefon, aber wir kriegen es nicht auf. Das war nämlich mit einer PIN geschützt. Und das war ihnen klar, dass sie das nicht aufkriegen. Aber sie haben sich gesagt, naja, der Knabe ist ja da, seinen Finger hat er dabei, dann legen wir doch mal seinen Finger auf. Und dann ging es um die Frage, darf man das zwangsweise tun? Dazu hat sich der BGH geäußert, und zwar, wie ich finde, mit großer Schlichtheit. Er hat nämlich gesagt, was ist denn daran so besonders? Die Ermittlungsbehörden dürfen sich grundsätzlich Zugang zu dem Mobiltelefon verschaffen. Und wir haben doch den 81 Absatz 1 Strafprozessordnung, wo drin steht, danach darf man tatsächlich unter der Überschrift erkennungsdienstliche Maßnahmen für die Zwecke der Durchführung eines Strafverfahrens Fingerabdrücke des Beschuldigten nehmen. Und das würde doch irgendwie passen. Und die Polizei erinnert sich mit Sicherheit auch an ähnliche Vorgänge. Also wenn sie tatsächlich bei einem Beschuldigten Fingerabdrücke abnimmt, wehrt er sich natürlich manchmal auch und sagt, nö, die gebe ich nicht her. Und dann müssen sie manchmal unmittelbaren Zwang anwenden, seine Finger mit Tinte beschmieren und dann mit Nachdruck einen Abdruck herstellen, gegen seinen Willen. Und letztlich haben sie sich wohl gedacht, die Polizei hat sich wohl gedacht, nur machen wir doch gar nichts anderes, wir nehmen seinen Finger. Der Beschuldigte wird in der Regel eine Faust ballen, um das zu verhindern. Dann wird halt der Finger rausgezogen. Da wird auch Schmerz zugefügt im Zweifelsfall. Und dann wird dieser Finger aufgelegt. Und jetzt sagt der BGH, passt. Ist doch genau das, was im 81 steht. Und das sei jedenfalls so lange kein Problem, solange in der richterlichen Durchsuchungsanordnung auch das Auffinden von Mobiltelefonen angesprochen sei. Und dann ginge das Ganze schon, wenn es verhältnismäßig sei. Und was wäre verhältnismäßig? Mäßiger, jetzt werde ich ein bisschen ironisch, als in einem Kontext von Kinderpornografie das einfach mal durchzuziehen. Ich habe tatsächlich Zweifel daran, dass das überzeugend ist, was der BGH hier entschieden hat, und zwar unter auch verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Zum einen würde ich meinen, dass der 81b, der überschrieben ist mit erkennungsdienstliche Maßnahmen, nicht passt auf den vorliegenden Fall. Das, was da gemacht wurde, war keine erkennungsdienstliche Maßnahme, sondern die zwangsweise Nutzung eines Körperteils des Beschuldigten, das ist etwas anderes, auch wenn es beide Male um Finger und Fingerabdrücke geht. Ich würde meinen, dafür brauche ich eine spezifische gesetzliche Grundlage. Wir haben den Vorbehalt des Gesetzes und gerade im strafrechtlichen, strafprozessualen Bereich den besonders strengen Vorbehalt eines bestimmten Gesetzes. Es gibt sowas wie die Selbstbelastungsfreiheit, das heißt, ich muss nicht an meiner Überführung mitwirken. Das ist dieser schöne alte Grundsatz Nemo tenetur. Se ipsum accusare, niemand muss sich selbst anklagen, ein Rechtsgrundsatz, den das Bundesverfassungsgericht geadelt hat, zu einem anerkannten Prinzip rechtsstaatlichen Strafens und Strafverfahrens. Und es geht hier natürlich um eine massive Zwangsmaßnahme. Und da zu sagen, das ist sowas Ähnliches wie Fingerabdrücke abnehmen oder Lichtbilder machen, das würde ich sagen, überzeugt mich jedenfalls nicht. Es ist umstritten, es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen, auch in der Literatur dazu. Jetzt schlägt sich also der BGH auf die Seite derjenigen, die sagen, ist nicht so schlimm.
Also das Fragwürdigste ist dann noch, dass Sie ja nicht mal sagen, dass sich dahinstellen lassen, ob es denn überhaupt ein Fingerabdruck ist, der da genommen wird, sondern das im 81b erkennungsdienstliche Maßnahmen, wie gesagt, überschrieben, heißt es, Lichtbilder dürfen aufgenommen werden, Fingerabdrücke dürfen genommen werden, Messungen dürfen genommen werden und ähnliche Maßnahmen. Das also als eine ähnliche Maßnahme dann unter dem Begriff der ähnlichen Maßnahme zu subsumieren, also unter kurz davor, zwei oder drei Absätze davor, betonen Sie, was für ein schwerwiegender Eingriff das ist, wenn man also gegen den Willen irgendwie den per Fingerabdruck sein Handy da freigeben muss. Und dass es einfach auf der Hand liegt, dass man da sicherlich, dass es sicherlich nicht per se verfassungswidrig ist, eine solche Maßnahme zu machen. Aber dass es einer konkreten gesetzlichen Grundlage dafür bedarf, das ist, also, das liegt ja so auf der Hand, dass man sich schon sehr wundert, warum die das nicht sehen. Keine Ahnung, ob das zum Verfassungsgericht geht oder nicht. Wäre hier jedenfalls, wäre gewiss zu wünschen. Noch unverständlicher ist, sie hätten ja auch, das sind sehr hässliche Straftaten, sie hätten ja, der Fall wäre ja gar nicht anders ausgegangen, wenn sie gesagt haben, das hat hier keine gesetzliche Grundlage, dann hätten sie nämlich immer noch den Ausweg gehabt, in der Abwägung dann bei der Beweisverwertung zu sagen, weil ja, wir haben ja nicht das Fruit of the Poisonous Tree, dass also bei einer rechtswidrigen Beweiserhebung daraus zwangsweise folgt, dass die erhobenen Informationen auch nicht verwertbar sind. Etwas, was die Datenschützer nie verstehen, weil sie immer denken, wenn Datenschutzverstoß
ist. Sie finden das doof.
Dass jeder Datenschutz doch dafür führen muss, dass also diese Daten jetzt also
in die Tonne gehören.
Nein, sondern das ist ja nach jahrzehntelanger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch mal wieder. Ist das dann ja eine Frage der Abwägung. Da kommt es auf die Schwere der Straftaten an. Und wir haben hier schwere Straftaten. Da kommt es auch auf die Schwere des Eingriffs an und der Verletzung dann auch an der Grundrechte, um die es hier geht, wäre hier auch schwer. Aber da würde man sicherlich, also da bin ich sicher, dass auch das Bundesverfassungsgericht hier zum Ergebnis kommen würde, dass das also, dass es hier kein Verwertungsverbot gibt. Insofern komisch, also, aber das ist, naja, die Strafrichter in Karlsruhe, also wenn man gerade mal so, aber kurz nur ein Randthema verfolgt, was die aus der Cannabis-Legalisierung so machen, wie sie also...
Die fanden sie irgendwie nicht toll.
Natürlich fanden sie die nicht toll. Und wie sie also jetzt das neue Recht also so drakonisch auslegen, dass also irgendwie alles dann, also wo es irgendwie möglich ist, alles dann doch wieder beim Alten bleibt, also Strafmaße insbesondere.
Was soll der deutsche Richter tun, wenn er vor dem Versagen des Gesetzgebers steht?
Da gibt es doch noch Gerichte, die nach Law and Order verfahren, würde ich mal sagen. Und die doch sehr staatstragend sind. Die gibt es nicht nur beim Bundesverwaltungsgericht, da haben wir auch schon mal einen Senat entsprechend eingeordnet, weil er solche Linie fährt. Nein, es gibt sie natürlich auch bei den Strafsenaten des Bundesgerichtshofs. Lieber Stefan, damit sind wir am Ende unserer heutigen Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet was davon, uns zuzuhören und seid auch beim nächsten Mal dabei. Und seid so, ihr es nicht schon ohnehin seit dutzenden Folgen, seid auch Abonnentinnen dieses Podcasts. Frohe Feiertage und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.